Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Herzen, unsere Ohren, unsere Sinne weitest und öffnest, dass wir einfach aufnehmen können, was du uns zu sagen hast. Herr, dass all die Worte, die jetzt gesprochen werden, dass du dahindurch deine Botschaft in unseren Herzen freisetzt. Das kannst nur du. Herr, Worte sind Worte, aber dass die Worte Kraft haben und eine Botschaft vermitteln, das kannst nur du. Und darum bitte ich dich, dass du die Herzen von uns allen jetzt berührst durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Worte hindurch. Und dass das hervorgerufen wird an Frucht und dass du das wachsen lässt und jene Reaktion in unseren Herzen hervorrufst, die du möchtest. Wir geben dir dafür die Ehre, Herr. Amen. Ich möchte gerne aus der Apostelgeschichte einen Text lesen und darüber reden. Es ist der Text aus Apostelgeschichte 3, Vers 1 bis 11. Diese Geschichte, die hier berichtet wird, ist das erste Heilungswunder der Apostel in der Apostelgeschichte. Nach Pfingsten, nachdem die Gemeinde Jesu gegründet wurde und 3000 Leute sich bekehrt haben, da begann dann eine Tätigkeit der Apostel, wo sie zu dem Volk gesprochen haben, wo sie gewirkt haben. Und das erste Heilungswunder, das durch die Apostel geschehen ist im Namen Jesu, das ist dieses Wunder, von dem ich jetzt gerade lese. Und das hat eine ganze Menge von Auswirkungen gehabt. Deswegen kann ich nicht alles lesen, sondern nur die Geschichte selber. Und dann die Folge davon, die sehr interessant ist, die kann ich nur kurz andeuten dann im Laufe meiner Predigt. Ich lese also aus der Apostelgeschichte, Kapitel 3, die Verse 1 bis 11. Da heißt es, Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, nämlich die neunte, zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seiner Mutter Leibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser, der Gelähmte also, Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn, dass er der war, der um das Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen war. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voller Erstaunen an ihnen zusammen in der Säulenhalle, die Salomons Halle genannt wird. Und dann geht's noch weiter, aber das will ich jetzt nicht vorlesen, kann man zu Hause lesen. Ihr Lieben, das ist eine der bekanntesten Geschichten, Ereignisse des Neuen Testamentes und markiert den Anfang einer Zeit, die wir die Zeit der Gemeinde Jesu nennen. Nachdem die Gemeinde Jesu geboren wurde, das war zu Pfingsten, als der Heilige Geist gefallen war Und die Apostel und die Gläubigen, die an Jesus gläubig gewordenen und anfingen, Jesus nachzufolgen in der Kraft des Heiligen Geistes, da wurde dann ein Leben in dieser Gemeinde sichtbar, dieser ersten Gemeinde, das gekennzeichnet war von Zeichen und Wundern. Und es wird so dargestellt, als ob das der Normalfall wäre in der Gemeinde Jesu, dass das geschieht. Lasst uns diese Geschichte ganz kurz ein wenig aufschlüsseln und auch versuchen zu verstehen, was das für uns heute bedeuten könnte. Es ist zunächst einmal für mich interessant, ich sage, was mir wichtig geworden ist bei der Betrachtung dieser Geschichte, dass diese Geschichte damit beginnt, vielleicht kann man die ersten Verse, dass es hier heißt, ganz etwas Einfaches steht am Anfang. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets hinauf in den Tempel. Ich halte diese Bemerkung für wichtig. Wisst ihr, im Neuen Testament ist das, wissen wir ja alle, sind alle Bemerkungen, auch die kleinen Bemerkungen, wichtig. Es steht nichts drinnen so nebenbei. Und so ist auch diese Bemerkung sehr wichtig, was nämlich zum Ausdruck bringt, dass dieser Petrus und dass dieser Johannes ein sehr geregeltes Gebetsleben hatten. Was ein Kennzeichen der ganzen christlichen Gemeinde war. Für sie war das Gebet wie die Luft, die man atmet. Die Gemeinde Jesu soll eine Gemeinde sein, die geprägt ist von einem intensiven Gebetsleben. Petrus und Johannes gingen täglich und die anderen Apostel hinauf in den Tempel. Im Tempel gab es verschiedene Gebetszeiten, dreimal am Tag, das um 15 Uhr war schon das sogenannte Abendgebet, also Gebetsversammlungen, die natürlich auch mit Opfer verbunden gewesen sind. Und es heißt aber genauso auch, dass die ersten Christen nicht nur sich einmütig im Tempel versammelten, wie es in Apostelgeschichte 2 schon heißt, täglich einmütig im Tempel, sondern dass sie auch zu Hause waren und fast täglich zusammenkamen, um das Brot miteinander zu brechen, das Abendmahl zu feiern, die Worte der Jesu noch einmal zu studieren, zum Gebet und Gemeinschaft zu haben. Das heißt, das Gebet, das war die Basis und die Atmosphäre, in der die Apostel lebten. Es war ganz normal, dass sie Gebetszeiten einhielten, dass sie zu Gebetsversammlungen gingen. Man musste sie nicht extra drängen dazu. Das war der normale Ausdruck ihrer Beziehung zu Gott. Gebet ist Kommunikation mit Gott. Und ich denke, ihr Lieben, dass das sehr, sehr wichtig ist, weil das Gebet ist sozusagen die Atmosphäre, in der Gott große Dinge tut. Das ist wie der Boden, den wir zubereiten, dass Gott in seinem Volk unter denen, die zu ihm sich halten, an ihn glauben, auch alles freisetzen kann, was ihm auf dem Herzen ist. Wenn sein Volk, wenn diejenigen, die an ihn glauben, sich auf ihn ausrichten, mit ihm in einem engen Kontakt stehen, dann ist das immer eine Möglichkeit für Gott, wo er gerne kommt und Dinge tut, die für uns Menschen wichtig sind. Also lasst uns das nie vergessen. Gebet, das ist eine vielfältige Aufgabe. Das hat mit Anbetung zu tun, mit Fürbitte zu tun, mit Danksagung. Und vor allem dieses Anbeten Gottes, dieses sich ihm hingeben, das ist etwas, was immer stark verbunden ist, auch damit, dass Gottes Gegenwart sich manifestieren kann und dass er handelt. Nun, das ist das eine, das mir irgendwo wichtig erscheint, auch durch diese kurze Bemerkung. Nun, das Zweite, was in dieser Stelle hier wichtig ist, und ich möchte das Spezifische dieser Stelle, es gibt ja unendlich viele Heilungsberichte im Neuen Testament, aber was hier nun auch in besonderer Weise zum Ausdruck kommt, als ein Beispiel, ist nun Folgendes. Es kommt hier auf dem Weg der beiden Apostel zum Gebet, zu einer, ich sag's einmal so, einer göttlichen Begegnung. Es ist eine von Gott eingefädelte Begegnung. Sie kommen wie jeden Tag an diesem Tor vorbei, der auf den Tempelplatz führt, und vom Tempelplatz geht man dann weiter in den Tempel. Und dort heißt es, dass zu diesem Zeitpunkt man auch einen Gelähmten hingebracht hat, schon vorher, einen Gelähmten, den man auch täglich dorthin gebracht hat. Täglich hat man ihn hingebracht. Und sie kamen täglich vorbei an dieser Stelle. Das heißt, dieser Gelähmte, der dort saß, und Petrus und Johannes, die mussten einander schon öfter gesehen haben. Die müssten schon vorher sich in irgendeiner Weise begegnet haben, aber nicht beachtet haben. Denn da auf diesem Weg zu den bestimmten Gebetszeiten, das war also 3 Uhr Nachmittag, die 9. Stunde ist 3 Uhr Nachmittag, da gehen ja viele zum Gebet, und so viele Eingangstore gab es ja nicht. Und man hatte natürlich diejenigen, die dann um Almosen gebeten haben, genau dorthin gesetzt, wo die meisten vorbeigehen. Die Gelähmten und diejenigen, die sich nicht selbst versorgen konnten, die waren ja nicht in einem sozialen Netzwerk, wie wir das heute haben, sondern diese waren angewiesen, dass andere für sie da waren. Man hat öffentliche Ausspeisungen gemacht, aber das war zu wenig für ihr Leben. Deswegen mussten sie auch noch zusätzlich betteln, und da war es gescheiter. Man brachte sie zum Eingang des Tempels als irgendwo auf der Straße, wo man sie viel weniger beachtet. Denn sicher hat der Gelähmte gedacht, na gut, da kommen die Leute, die fromm sind, also diejenigen, die Gott anbeten wollen, die sind vielleicht eher geneigt, etwas zu geben, ja, in den Hut da vorne, wie das so bei uns auch üblich ist. Nun, wichtig ist, dass jetzt in dieser Situation etwas passiert. Und zwar, man sieht jetzt, ohne dass es steht, ausdrücklich steht, dass da beginnt jetzt ein souveränes Eingreifen Gottes. Dahinter, hinter der Szene, merkt man, da passieren Dinge, die aus dem gewöhnlichen, selbstverständlichen irgendwo herausragen. Zunächst einmal heißt es, der Gelähmte, den man dort hingesetzt hat, gehen wir jetzt in die nächste Verse, dass er ganz bewusst diese beiden sah, wie sie an ihm sozusagen verrühmt. Als dieser, der Gelähmte Petrus und Johannes, sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, also gemeint ist der Tempelplatz, da sprach er sie an. Die sind oft vorbeigegangen und er hat sie wahrscheinlich nie wirklich wahrgenommen unter den vielen. Aber jetzt hat Gott die Augen, darf ich es einmal so sagen, dieses Gelähmten konzentriert auf diese zwei, gerade auf diese zwei von den vielen, die vorübergingen, und hat die Aufmerksamkeit auf diese beiden gelenkt. Das war nicht durch das, wie sie gekleidet waren oder wie sie sich benommen haben, Petrus und Johannes, sondern das ist ein übernatürliches Geschehen. Ausgerechnet die zwei fallen dem Gelähmten auf und er sah sie. Das heißt, das ist ein bewusstes Anschauen. Und nicht nur, dass er sie gesehen hat, sondern die hat er jetzt nun auch direkt angesprochen. Nicht, weil wenn so ein Bettler sitzt am Rand, dann schreit er eben irgendwelche Rufe um Hilfe oder auch nicht. Und denkt sie, irgendwer wird sich schon erbarmen und mir was hineinlegen. Aber dass er einen jemanden direkt anspricht, das wäre unmöglich, er kann nicht jeden ansprechen, der Bettler, der da vorbeigeht. Aber dieses Mal geschieht es. Da ist eine göttliche Strategie dahinter. Und er spricht ihn an und bittet sozusagen hier um ein Almosen. Und ihr Lieben, aus diesem göttlichen Begegnung, das sind jetzt meine Worte, kommt eine göttliche Stunde. Gott fängt an mit einer Begegnung, die er herbeiführt, und macht daraus eine besondere Stunde, wo er in besonderer Weise einem Menschen total direkt begegnet. Aus einer besonderen Begegnung kommt es zu einer besonderen Stunde. Denn was jetzt passiert ist, dass natürlich, Weil Johannes und Petrus angesprochen werden, bleiben sie stehen. Und ganz sicher, obwohl es hier nicht steht, passiert jetzt etwas auch bei Johannes und Petrus, Übernatürliches. Das geht parallel. Gott hat in dem Gelähmten etwas hervorgerufen, er hat angefangen, in dem Johannes und dem Petrus etwas hervorzurufen. Und zwar das, was hier nun herauskommt, ist irgendwie, dass in dem Moment, wo der Gelähmte sie anspricht und etwas erwartet, da kommt etwas über sie, das wir vom biblischen Zusammenhang her, von anderen Stellen nennen, ein Wort der Erkenntnis. Also ein direkter, unmittelbarer Eindruck, der sich auf den Petrus und den Johannes legt, ein Gedanke, der sich festsetzt, der ganz stark wird, der in die Richtung geht, dass sie verstehen und erfassen, dass jetzt Jesus zu ihnen spricht und sagt, jetzt ist die Stunde, wo ich diesen Gelähmten heilen möchte. Ein Wort der Erkenntnis ist ein Wort einer unmittelbaren Offenbarung davon, dass Gott jetzt und hier etwas ganz Bestimmtes tun will. Das hebt die Situation heraus aus den gewöhnlichen Situationen. Jetzt ist eine göttliche Stunde angebrochen. Und in der Art und Weise, wie Johannes und wie Petrus reagieren, wird das deutlich, dass sie jetzt nicht aus ihrer eigenen Verstand heraus oder Meinung heraus handeln, weil sie handeln mit einer derartigen Klarheit, Entschlossenheit und mit einem derartigen Glauben, dass jetzt wirklich etwas passiert, dass man von dem neutestamentlichen Zusammenhang nur sagen kann, da war ein Wort, das sie empfangen haben. Sie haben etwas empfangen. Und das bricht jetzt durch. Und zwar beginnt es damit, dass zuerst Petrus nun stehen bleibt und nun auch sie beide diesen Gelähmten direkt ansehen. Es ist sehr interessant, wie das hier geschrieben wird. Das sind ja normalerweise nicht so wichtige Dinge, wenn man solche großartigen Wunder hier erzählt. Aber scheinbar war es wichtig. Hier geht es jetzt darum, dass in diesem Moment die gesamte Aufmerksamkeit erregt wird und für das, was jetzt kommen wird, sozusagen sowohl in dem Gelähmten als auch bei Johannes und bei Petrus durchbricht. Eine komplette Aufmerksamkeit. So wie wenn Petrus sagen würde, jetzt kommt's drauf an, dass dieser Gelähmte und wir uns konzentrieren auf das, was jetzt Gott tun will. Es ist wie eine Stunde, wie wenn die Luft vibrieren würde. Ein Moment lang. Sieh uns an. Er sah sie an. Also Petrus hat den Gelähmten angeschaut und er sagt, Petrus sagt, schau uns an. Also hier gibt es jetzt sozusagen einen Moment, wo es um die totale Aufmerksamkeit geht, worum es eigentlich geht. Und nun, ihr Lieben, als der Gelähmte natürlich jetzt ein bisschen auch erschrocken wahrscheinlich seine Augen fixiert auf den Petrus und den Johannes, steigt in ihm eine Erwartung. Aber ihr Lieben, es ist ganz offensichtlich, die Erwartung, die der Gelähmte hatte, die war sehr klar. Almosen. Er hatte nie und nimmer in seinen Gedanken, bin ich überzeugt davon, sonst hätte er ja was gesagt, nie und nimmer eine Erwartung an das, was jetzt kommen würde. Das Wunder, das jetzt an ihm geschah, das hat er nicht erwartet. Das hat er auch gar nicht erbeten. Er hat seine Augen auf sie gerichtet, um ein Almosen zu bekommen. Das hat er nicht erwartet. Das hat er auch nicht erbeten und ich glaube, er hat es nicht einmal erträumt in dieser Situation, weil er sitzt ja schon lange da, täglich und nie ist was passiert mit ihm, dass er in irgendeiner Weise übernatürlich geheilt werden sollte. Aber in dieser Stunde kommt etwas über ihn, über den Gelähmten und er ist mit höchster Anspannung vor Petrus und Johannes. Was geschieht jetzt? Vielleicht denkt er sich, naja, wenn die das schon so dramatisch machen, der Petrus und der Johannes, dann haben sie vielleicht eine größere Geldsumme bei sich, die sie jetzt dem Gelähmten geben könnten. Aber das Wort, das Petrus nun spricht, ist ein Wort, das sicher alle Menschen, die die Bibel lesen, und die vielen Milliarden Menschen, die diese Geschichte schon gelesen haben, wenn sie es mit einem offenen Herzen lesen, durch und durch geht. Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu, steh auf und geh. Ihr Lieben, wenn da nicht das Herz aufgeht, verstehe ich die Welt nicht mehr. Das ist so überwältigend. Silber und Gold habe ich nicht. Das heißt, ich kann und will die Erwartungen, die du hast, Gelähmter, die kann ich gar nicht erfüllen. Ich habe kein Geld und ich will sie auch gar nicht erfüllen. Auch wenn ich Gold hätte und Silber hätte und ich es dir geben würde, dann wäre das bei weitem nicht das, was ich dir geben kann. Bei weitem nicht das, was du für dein Leben eigentlich brauchst. Das ist nicht nur sozusagen, dass du überleben kannst irgendwie, sondern das ist viel, viel mehr. Und ihr Lieben, und dann diese Worte, wo er dann sagt, ich kann dir von mir aus nichts geben, aber ich kann dir etwas vermitteln, von einem anderen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist die Aufgabe von Christen, die an Jesus glauben. Wir sind Vermittler. Wir nehmen etwas in der Autorität Jesu, von ihm, gar nichts von uns, da ist gar nichts von uns. Petrus und Johannes haben überhaupt keine Fähigkeit zu heilen. Nicht die geringste Spur. Unmöglich. Aber sie wissen, sie haben gehört, sie haben empfangen zuerst, dass Jesus gesagt hat, ich gebe diesem Kranken Heilung und ihr transportiert das in sein Leben. Sie sind nur Vermittler, gar nichts mehr. Aber sie nehmen dieses Risiko auf sich. Sie hätten sich ja auch verhört haben können. Aber sie sagen das auch, im Namen Jesu sage ich zu dir. Nicht in meiner Kraft, nicht weil ich ein wunderbarer Wunderdoktor bin, der etwas könnte, indem ich über deine kranke Stelle mit meiner Hand mich bewege und dann kommen irgendwelche Schwingungen und magnetische Strömungen, die dich heilen. Nein, Petrus sagt, ich habe gar nichts, was ich dir geben kann, aber ich habe jemanden, der dir etwas schenken möchte. Und jetzt in seinem Namen, im Namen dieses Jesus, steh auf und geh. Und das ist etwas sozusagen, was in dieser Stelle so in besonderer Weise, wie in vielen allen deutlich gemacht wird, es ist tatsächlich so, und wir müssen das noch viel besser ergreifen, ich möchte das noch viel besser ergreifen, ich möchte das von ganzem Herzen ergreifen, mehr von dieser Autorität, die in dem Namen Jesus steckt. In dem Namen Jesus, weil es ist nicht der Name, die eine magische Formel ist, sondern hinter dem Namen steht ja die Person Jesu. Und wenn man jemand sagt, im Namen Jesu, dann heißt das, im Auftrag jenes Jesus und in seiner Kraft. Ich vermittle jetzt seine Kraft dir. Ich spreche jetzt in seiner Autorität zu dir. Ich bin nur der Vermittler. Und dieses im Namen Jesu, das halt durch diese Geschichte. Und das halt seither durch die ganze Welt. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu sind auch schreckliche Dinge vollzogen worden. Im Namen Jesu hat die Kirche schreckliche Dinge getan. Aber das war ein Missbrauch des Namens Jesu. Und dafür müsste die Kirche Buße tun. Sie haben es nämlich nicht im Namen Jesu getan, nicht in seinem Auftrag, sondern sie haben es in ihrem Auftrag gemacht und haben den Namen Jesu missbraucht. So wie wenn Jesus sie gesagt hätte, sie sollen das tun, die Kreuzzüge und was es da alles gibt. Das ist tiefe Schuld der Christen, ihr Lieben. Das ist schrecklich, was da passiert ist. Und deswegen ist das auch so ein Name, so ein Begriff im Namen Jesu, wo man natürlich dann auch vorsichtig sein muss, dass man wirklich im Namen Jesu, das heißt in Übereinstimmung mit Jesus. Wie viele jüdische Menschen sind im Namen Jesu ermordet worden? Aber nicht nur jüdische Menschen, sondern viele andere auch. Das war nicht Jesus, der ihnen den Auftrag gegeben hat. Sie haben den Namen Jesu missbraucht. Aber hier wissen Petrus und Johannes mit großer Gewissheit in ihrem Herzen, dass er selber, dieser Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, ihnen jetzt den Auftrag gibt, jetzt ist die Stunde, jetzt ist der Augenblick, wo ihr sagen dürft und sagen sollt, in meinem Namen steh auf und geh. Und darum tun sie das. Und es geschieht. Das Wunder geschieht. Petrus und Johannes sind sich so gewiss in ihrem Herzen, dass das jetzt wirklich durchbricht, weil es ja ein Wort war der Erkenntnis, das Gott ihnen geschenkt hat, dass er das jetzt tun wird hier, dass er, wie er das ausspricht, auch seine Hand hinstreckt. Er ergreift ihn bei seiner Hand, den Gelähmten, das ist ja auch ein Wagnis, ja, der liegt da auf einer Bahre, und dann greift er ihn bei der Hand und er richtet ihn auf. Und indem er das tut, werden seine Füße fest. Und er kann gehen. Ja, er kann nicht nur gehen, er kann sogar springen. Er ist vollkommen geheilt, in einem einzigen Augenblick. Ihr Lieben, diese Begebenheit war so fulminant, so voller Leben, so voll mit Ausstrahlungskraft, dass es seither die ganze Welt durchströmt. Das steht in der Bibel. Und überall, wo die Bibel gelesen wird, wird diese Geschichte gelesen. Nicht die einzige, aber ist eine davon. Eine der berührendsten, wie ich empfinde, wo das passiert. Denn das war jetzt nicht eine Veranstaltung, wo man sozusagen jetzt 3 Stunden lang zuerst zusammen gewesen ist und Lobpreislieder gesungen hat und dann eine Heilungsveranstaltung und dann irgendwo hat man einen Aufruf gemacht und Leute kommen nach vor und er wird geheilt. Nein, das war völlig unvermutet. Übrigens, Gott heilt natürlich auch durch diese Veranstaltungen. Wir machen ja so eine Veranstaltung hier, ja? Das ist kein Gegensatz. Aber Jesus ist nicht gebunden daran, dass wir irgendwelche Formen finden, wie er heilen möchte. Hier passiert es im Vorübergehen beinahe. Aber in dem normalen Alltagsleben gibt es dann einen Moment, der herausgestochen ist. Da bleibt die Zeit stehen sozusagen, einen Moment lang, weil Gott souverän eingreift und er sagt, er weiß, wann er heilt, wo er heilt, wie er heilt und wen er heilt und so weiter. Das ist ein souveränes Wirken. Es ist immer, ihr Lieben, wenn Gott heilt, auch wenn wir ihn von ganzem Herzen bitten darum, wir sollen sogar beten darum, aber und wenn er es tut, das ist immer ein Geschenk. Es ist immer ein Geschenk. Es ist immer unverdient. Es ist immer unverdient. Der Gelähmte hat das nicht verdient, dass er geheilt wurde. Was hätte er tun können? Heilung und alles, was Gott schenkt, ist immer ein Geschenk. Und Geschenke sind immer unverdient. Ich kann sie nicht erarbeiten, ich kann sie nicht erleisten. Ja, das ist wichtig. Und nun, ihr Lieben, natürlich, Gott heilt nicht nur so, indem er da und dort einmal jemanden ein Wort der Erkenntnis schenkt und dann tut er es, sondern selbstverständlich heilt er auch dort, wo man ihn ganz konzentriert und anhaltet, darum bittet. Es gibt eine unübersehbare Fülle von Worten in der ganzen Bibel, wo das ausgedrückt wird, wo wir ermutigt werden zu bitten und wir werden empfangen, wo es ausdrücklich gesagt wird, dass die Jünger Jesu gesandt sind mit dem Auftrag zu heilen, also über Kranken die Hände aufzulegen und zu beten. Es wird ausdrücklich erwähnt, dass Gott immer wieder auch die Verkündigung seines Wortes bestätigt mit Zeichen und Wundern, wo überall das Wort verkündet wird. Okay, ihr Lieben, und zum Abschluss dieser Geschichte ist jetzt natürlich sehr wichtig, dass wir auch verstehen, die Folgen, die sich daraus ergeben haben. Die Reaktion, die sich aus diesem Heilungswunder ergeben haben. Und die sind außergewöhnlich. Ihr Lieben, das zeigt, dass wenn Gott einen Menschen heilt, auch wenn er ihn heute heilt, dann ist das nicht nur ein Geschehen an diesem Menschen, sondern bedeutet das viel mehr, in mehrfacher Hinsicht. Das möchte ich ganz kurz noch sagen. Die Folgen sind in dieser Geschichte, der Gelähmte, der aufsteht und springt, er versteht etwas in dem Moment. Er versteht, dass nicht der Petrus und der Johannes ihn geheilt haben, sondern dass Gott ihn geheilt hat. Und deswegen heißt es, und er sprang und lobte Gott. Die erste Reaktion war die richtige Reaktion, dass er sich ganz und gar auf Gott ausgerichtet hat gesagt, und Gott gedankt hat für dieses Wunder, das er an ihm getan hat. Die zweite Reaktion war in dieser Geschichte, dass die Menschen, die da herum waren, das waren ja viele, die das wahrgenommen haben, erstens einmal diesen herumhupfenden Geheilten hier, der da laut springt und singt und lobt und dann auch noch, dass er an den Fersen der beiden hängt. Er ist ihnen nachgegangen, den Petrus und Johannes, ja, wo immer der gewesen ist. Die beiden gewesen sind und so hat sich eine Gruppe von Menschen um ihn geschart und wahrscheinlich eine sehr große Gruppe und haben mitbekommen und haben gesagt, was ist da passiert, den kennen wir doch, den haben wir doch immer gesehen da auf dieser bei dem Tor. Jetzt springt er und singt er, was ist los, was ist geschehen? Ihr Lieben, wenn eine Heilung passiert, dann fragen andere, was ist da passiert? Wer hat dich denn geheilt? Wie bist du geheilt worden? Das ist eine sehr wichtige Folge, eine von Gott beabsichtigte Folge. Das Wunder, die er tut, nicht im stillen Kämmerlein bleiben, sondern dass sie öffentlich werden, dass andere es sehen. Und das dritte, die dritte Folge davon ist, genau dieses eine Wunder hat nun dazu geführt, dass der Petrus und der Johannes es als Anlass genommen haben, zu predigen. Aus dem Wunder entsteht eine Predigt. Die Leute, die sich fragen, was ist da los, warum ist das geschehen? Und Petrus und Johannes greift diese Atmosphäre auf und Petrus predigt jetzt zu den Leuten und er predigt nicht über das Wunder, sondern über den, der das Wunder getan hat. Versteht ihr? Jedes Wunder, das Jesus tut, tut er deswegen, um die Menschen auf ihn aufmerksam zu machen. Auf Jesus selber aufmerksam zu machen. Und jetzt hat der Petrus Gelegenheit, hier über Jesus zu reden, über seinen Tod, über seine Auferstehung und darüber, was er für uns Menschen getan hat. Er spricht nun darüber, dass Jesus nicht nur unseren Körper heilt, sondern er spricht über Jesus als den Retter. Von der Verlorenheit, von aller Sünde, das ist noch das viel größere Problem als die Krankheit. Was ist die Folge, die nächste Folge? Aufgrund dieser einen Predigt, die begonnen hat mit der Heilung des Gelähmten, haben sich 2000 Leute zu Jesus bekehrt. Steht so, dass am Ende waren es 5000 dann nach dieser Predigt, und vorher waren es 3000 bei der ersten Predigt, also waren es 2000, die sich jetzt bekehrt haben. Das hat einen Wirbel aufgelöst damals. Petrus und Johannes sind gefangen genommen worden. Und sie mussten sich rechtfertigen, weil es war den Juden ein Dorn im Auge, dass sie über den gekreuzten und auferstandenen Jesus gesprochen haben. Und sie nehmen sie gefangen und sagen und klagen ihn an und fragen, in welchem Kraft ist dieser Gelähmte geheilt worden? Und Petrus und Johannes, sie bezeugen, dieser Mann, der hier gelähmt war die ganze Zeit, ist in der Kraft Jesu des Nazareners, den Gekreuzigten und Auferstandenen, geheilt worden. Und dann sagt er eines der berühmtesten Worte, die in der ganzen Neuen Testament stehen. Es gibt, sagt er, keinen Namen unter dem Himmel, also das heißt in der ganzen Erde, nur der Name Jesus, in dem Menschen gerettet werden können. Ewige Rettung finden. Es ist in keinem anderen das Heil, ist kein anderer Name den Menschen gegeben worden, wie Luther das schreibt, als der Name Jesus. Jesus ist der Einzige, der rettet. Wenn Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Es gibt niemanden in dieser Welt, keine anderen Götter, keine anderen Götzen, keine anderen Mächte oder irgendwelche Kräfte, die retten können, als nur der Name Jesu. Und das ist eine Botschaft, die so angekommen ist, die so die Herzen der Menschen getroffen hat, so wie wir sind alle einmal getroffen worden von dieser Botschaft und folgen Jesus nach. Und damals waren es auf einmal 2000, die das gehört haben. Ihr Lieben, das ist die Frage, warum heilt Jesus auch heute noch? Warum tut er das? Lass mich das jetzt kurz zusammenfassen in drei Gesichtspunkten, die ich schon geläutet habe. Deswegen kann ich es zusammenfassen. Vielleicht der erste noch einmal deutlich, den ich noch nicht so beschrieben habe. Ihr Lieben, jede Heilung, die passiert, auch wenn heute Heilungen passieren, ist es eine persönliche Zuwendung Jesu an dich. Es ist ein Liebesgeschenk. Wenn Jesus heilt, dann zuerst, weil er dich und mich liebt. Und Liebe hat keine Voraussetzungen im Sinne von irgendetwas zu erfüllen, was man vorher erfüllen muss, sondern einfach, weil Jesus uns liebt, teilt er gerne aus. Er schenkt diese Heilung dem Gelähmten, weil er ihn liebt. Einfach deswegen, weil er Erbarmen hat mit ihm, weil er Gnade hat mit ihm. Und das heißt, eine Heilung ist nicht nur von Jesus her, ist nicht nur eine Berührung einer kranken Stelle und dann ist sie geheilt und dann ist alles okay, sondern es ist eine persönliche Berührung. Die Heilung von Gott ist nie ein Sachverhalt, ein Sachgeschehen, wie bei einem Arzt, der eine Diagnose stellt, ein Medikament gibt und dieses Medikament verwendet man und dieses Medikament bringt dann diese Heilung hervor sozusagen. Da ist der Doktor nicht so wichtig. Nur insofern, dass er eine gute Diagnose stellt, ja. Aber da geht's nicht um das. Das ist ein sachlicher Vorgang. Aber wenn Jesus heilt, ist es ein persönlicher Vorgang. Wenn Jesus dich heilt, dann sagt er, schau auf mich. Ich hab dich lieb. Ich hab dich deswegen geheilt, weil ich dich an mein Herz näher ziehen möchte. Das ist personal, nicht sachlich. Versteht ihr? Das ist ein Riesenunterschied. Es ist ein Unterschied, ob wir nur durch Medizin geheilt werden, obwohl die Medizin was sehr Wichtiges und Gutes ist, oder ob wir direkt von Gott geheilt werden. Weil direkt von Gott ist ein Begegnung mit Gott, eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Wenn er seine Kraft in uns freisetzt, dann berührt er nicht nur diese kranke Stelle, sondern berührt er mich. Und er ruft mich in seine Gemeinschaft und sagt, ich will mehr von dir Gemeinschaft. Ich habe dich geheilt, weil ich dich liebe. Und ich möchte so gerne, dass du mich auch liebst. Und dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Dass wir das Leben miteinander teilen können. Ich möchte gerne, dass du mich in dein Leben hineinnimmst oder deine Beziehung zu mir vertiefst. Für manche, die eine Heilung erlebt haben, das bezeugt man in der ganzen Welt, auch heute, für manche, die eine übernatürliche, göttliche Heilung erlebt haben, war das die Eingangstüre zu einer Beziehung zu Jesus. Sie haben verstanden, es geht nicht nur darum, dass sie sagen, okay, bin ich geheilt und sie gehen wieder ihren alten Weg weiter. Sie haben erlebt, wie Jesus anklopft. Eine Heilung ist immer ein Klopfen, ein Werben, ein Rufen, ein Locken. Komm zu mir näher. Ich schenke dir das, weil ich dich liebe. Und das soll auch in deinem Herzen Liebe auslösen. Und das Zweite, was mit der Heilung verbunden ist, ihr Lieben, jede Heilung, die Gott in einem Leben schenkt, ist immer, immer, ausschließlich immer, ein Hinweiszeichen auf eine größere Heilung, die jeder Mensch braucht. Deswegen will Jesus, wenn er mich körperlich berührt, will er sich aufmerksam machen darauf, auf sich selber, dass ich ihn wahrnehme, nämlich in dem, was er insgesamt für mich hat. Nicht nur da meinen Körper an einer Stelle berühren, das ist schon was Großartiges, aber das ist nicht genug. Denn das, was Jesus in besonderer Weise heilen will, ist nicht nur die körperlichen Dinge, sondern das ist so der Anfangsstadium, wenn ich so sagen kann, sondern das, was Jesus heilen möchte, ist unsere zerbrochenen Herzen. Das ist etwas noch viel Größeres. Ihr Lieben, das, was Jesus berühren möchte in uns, ist unser Herz. Und das heißt, dass er uns erretten will von all dem, was zwischen uns und ihm steht. Denn das macht ein zerbrochenes Herz. Ihr Lieben, das zerbrochene Herz, wenn ich das so sagen darf, die Bibel nennt es auch Sünde. Aber was ist Sünde? Sünde heißt, dass ich ein Leben ohne Gott führe. Dass ich ein Leben führe, wo Gott nicht auf dem Thron meines Lebens sitzt. Ja, ich kenne ihn und ich bete vielleicht auch manchmal, aber er ist nicht der mein Leben bestimmt. Ich habe ihn nicht hineingenommen in mein Leben. Ich habe Jesus nicht auf den Thron meines Lebens gesetzt. Ich habe ihm nicht mein ganzes Leben übergeben. Und Jesus sagt, wenn du mein ganzes Leben mir gibst, dann mache ich Ordnung in deinem Leben. Dann kommt dein Herz zur Ruhe. Dann wird dein gebrochenes Herz ein geheiltes Herz. Also jedes zerbrochene Herz und alles, was daraus resultiert, weil wir selber unsere Chefs sind und nicht auf Gott hören, tun wir ja auch unseren eigenen Willen. Wir hören ja nicht auf Gott. Und das vertieft die Zerbrochenheit unseres Herzens. Und Jesus sagt, das Wichtigste, was du brauchst, ist, dass deine Beziehung zu Gott geheilt ist. Die Heilung der Beziehung zu Gott ist Nummer eins. Und jede körperliche Heilung kommt drunter. Aber sie ist ein wichtiger Moment, den Jesus benutzt, um aufmerksam zu machen. Komm zu mir. Komm zu mir auch mit deinem zerbrochenen Herzen. Komm zu mir auch mit deiner Sünde. Lade deine Sünde ab. Lass dein ganzes Leben unter meine Herrschaft gestellt werden. Lass mich dein Leben in Ordnung bringen. Dein ganzes Leben. Ich befreie dich von allem, was dich belastet. Ich befreie dich von deiner Schuld. Ich vergebe dir, sogar wenn sie nie geschehen wäre. Du kannst mit mir ein völlig neues Leben beginnen. Das ist das Ziel, das Jesus immer, immer als Nummer eins hat. Und auch wenn er körperlich heilt, was sehr, sehr, sehr wichtig ist, dann ist diese Heilung immer ein Zeichen, eine Frage, ein Ruf. Lass dein ganzes Leben heilen. Gib mir nicht nur deinen kranken Fleck oder deine Krankheit, die irgendwo im Blut ist, sondern gib mir dein ganzes Leben. Gib mir dein Herz. Ich möchte dein Herz erneuern. Ihr Lieben, das ist wunderbar. Und das ist das, worum es eigentlich geht. Und das ist auch etwas, versteht ihr, was Jesus, das ist das letzte, der dritte Punkt zu diesem Frage, wie sich das auswirkt. Jede Heilung ist auch ein Zeugnis. Ich habe das schon vorhin gesagt, ein Zeugnis nach außen. Wenn jemand geheilt wird durch Jesus, dann ist es wichtig, dass andere es erfahren. Und dann ist es wichtig, dass es zu einem Zeugnis wird, nicht nur dafür, dass dem Menschen jetzt wieder gut geht, sondern dass er erfährt, wer ihn geheilt hat und wer der ist, der ihn geheilt hat. Und ihr Lieben, wir haben Tausende und Tausende Berichte in der ganzen Welt, wodurch eine Heilung ganze Familien sich bekehrt haben. Zerbrochene Herzen geheilt wurden. Nicht nur dieser eine Stelle im Körper. Das ist das, was Jesus tun will. Er schenkt uns an manchen Stellen zu Liebeszeichen. Wisst ihr, die Heilung ist nicht das Einzige, wie Jesus ein Zeichen seiner Liebe schenkt. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Jesus anklopft bei uns und in dem oder jenem Bereich etwas beginnt zu wirken, um uns zu locken. Bis wir bereit sind, unser Herz total ihm zu öffnen und ihn hereinzulassen. Amen.